Ja, das ist mir immer ein besonderes Anliegen, dass wirklich der Herr reden kann. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gewaltig, das, was in dem Wort alles enthalten ist, dass die Persönlichkeit Gottes drin, die Herrlichkeit des Herrn und sein Wort wird durch den Geist Gottes mit einem Mal zu leben. Und es kommt in uns hinein und verändert unser Leben, sodass wir mit einem Mal bevollmächtigt sind, Dinge zu tun, die wir sonst überhaupt nicht tun können. Und das ist wunderbar, dass wir davon ausgehen dürfen. Ich möchte jedem, der Jesus kennt, der sein Leben ihm anvertraut hat, von Herzen gratulieren dazu. Das ist das Beste und Schönste, was wir haben können, dass wir mit Jesus verbunden sind. Zwei Mönche hatten miteinander einmal Streit und kamen zu keiner Einigung, da niemand den Streit schlichten konnte. Beschlossen dann der Kardinal möge diese Gerechtigkeit herstellen. Der aber sprach: Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle. Im Himmel regiert die Gnade und auf Erden gibt es das Kreuz. Das fand ich ganz nett. Und C.S. Lewis sagte: Wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Wenn keine irdische Freude dieses Verlangen befriedigen kann, heißt das ja noch nicht, dass die ganze Erde ein Betrug ist. Die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, es zu stillen, also unser Verlangen, sondern nur dazu, auf das Wirkliche hinzudeuten. Und wenn dem so ist, dann müssen wir uns einerseits davor hüten, die irdischen Segnungen zu verachten oder undankbar zu sein, und andererseits dürfen wir sie auch nicht für die Sache selber halten, von der sie doch nur eine Kopie, ein Echo oder eine Spiegelung sind. Wir müssen das Verlangen nach der wahren Heimat, die wir erst nach dem Tod finden werden, in uns wachhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es niemals zuschneit und verschüttet wird. Wer sollte das Hauptziel unseres Lebens sein? Der Herr zusammen mit ihm in der Ewigkeit und Herrlichkeit. Und in diesem Sinne möchte ich euch grüßen und sagen: Ihr Lieben, wir sind auf dem Weg zum Himmel und es ist nur noch ganz kurze Zeit, dann werden wir da sein. Das sind schon 100 Jahre, ne? Und keiner wird wahrscheinlich noch 100 Jahre hier leben. Und insofern rechnen wir darauf, dass das wirkliche Leben und die ganze Herrlichkeit, die damit verbunden ist, in Ewigkeit noch vor uns liegt. Und das kommt. Preis dem Herrn. Ich möchte ein Wort Gottes lesen aus Johannes 14, die Verse 2 bis 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Herrlich. Ihr Lieben, der Heilige Geist ergibt uns die Sicherheit, den Glauben, dieses Verlangen auch zusammen mit dieser Bestätigung Gottes: Wir werden bei ihm sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden rein sein und heilig sein, und nicht deswegen, weil wir so tolle Leute sind, sondern weil Jesus alles für uns erworben hat. Und das nehmen wir in Anspruch, ja. Und wir nehmen es auch in dem Sinne in Anspruch, dass wir glauben, dass der Herr durch uns wirkt und wir dann gerecht sein können. Also nicht nur so theoretisch, sondern auch praktisch es ausüben können. Das ist immer auch ganz wichtig. Immer wieder lässt unser Herr uns in seinem Wort mitteilen, dass er uns unendlich lieb hat. Und dass er uns bei sich haben will. Also er hat Verlangen nach uns. Nicht, dass er sagt, naja, die können ja mal kommen oder so, sondern er hat wirklich Sehnsucht nach uns. Er liebt uns. Und er möchte ja auch darum, dass wir einander lieb haben. Ja, dass es da keine Trennung und Spaltung und ich weiß nicht, was alles gibt. Und ich bin so froh, dass vorgestern? War ich in einer Selk-Kirche. Das ist eine selbstständige evangelische, lutherische Kirche. Die wollen den Alpha-Kurs durchführen. Und ich bin ja Alpha-Berater und habe dann so den Alpha-Kurs damit ihnen ein bisschen schmackhaft gemacht und ein bisschen eingeführt. Und besonders der Pastor und seine Frau, ganz liebe Leute. Und ich habe mich so gefreut, obwohl wir so unterschiedliche Traditionen haben, ne, sind wir eins. Das ist doch so herrlich. Durch den Geist Gottes, der in uns ist. Preis dem Herrn. Wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben, aber wie gesagt, genauso wichtig ist auch, dass wir einander lieb haben, dass wir füreinander da sind und die Nachbargemeinde lieb haben und ich weiß nicht, was alles, was Reich Gottes anbelangt. Es ist auch so schön, ich war ja in der Mühlheimer Gemeinde in Schwabach, dann war ich hier in der Elim, dann war ich in der Volksmissionsgemeinde und die ist nachher mit dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden zusammengegangen, so wie auch der Mühlheimer Verband. So sind wir alle eins. Ist das nicht herrlich? Preis sei unserem Gott. Und der Herr sprach zu dem Knecht, gehe aus auf die Landstraßen, an die Zäune und nötige sie alle hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Wir wissen ja aus der Schrift, dass der Herr wirbt darum, dass die Leute doch endlich das annehmen mögen, was Gott für sie bereitet hat und dass die meisten gar kein Interesse daran haben. Nö, ich habe jetzt gerade geheiratet oder ich habe mir ein Joch Ochsen gekauft, das muss ich mir erstmal anschauen und was weiß ich nicht alles, was sie für Ausreden hatten. Und darunter leidet unser Gott. Und ich muss ehrlich sagen, je länger ich auf dem Weg bin und je mehr mich auch das Reich Gottes insgesamt interessiert, also nicht nur eine lokale Gemeinde, sondern das gesamte Reich Gottes in seiner ganzen Vielfalt, desto mehr trage ich wirklich Leid darum, um so viele, viele Menschen, die entweder das nicht begreifen oder es nicht begreifen wollen. Aber wir haben Jesus erlebt und wir dürfen von Herzen froh, von Herzen dankbar sein, dass er sich uns offenbart hat. Wir wollen auch ein Zeugnis diesbezüglich sein. Licht und Salz sollen wir sein in dieser Welt. Das wollen wir nutzen. Was geschieht nun mit uns, damit wir von der irdischen Sphäre mit den bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die ja nun hier mal vorherrschen, dann uns in den Himmel hinein bewegen? Wir sind ja umgeben von so vielen Dingen und ja, so viel Ablenkungsmanöver und Möglichkeiten wie nie zuvor eigentlich. Wie können wir es anstellen, dass wir uns wirklich auf den Himmel vorbereiten? Das ist entscheidend. Und durch den Heiligen Geist, meine lieben Geschwister, ist das absolut möglich. Die völlig ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn werden wir ja erst im Himmel mit ihm haben, aber die darf ja schon hier beginnen. Und eigentlich sollten wir ständig im Gebet mit dem Herrn verbunden sein und ich weiß, es geht durch den Geist Gottes, dass wir eine ständige Beziehung zu ihm haben, ständig irgendwie ohne die Lippen zu bewegen oder irgendwelche Töne erzeugen, dass wir mit ihm in Verbindung stehen, Tag und Nacht. Wenn wir das morgens erwachen, dann ist er schon da und grüßt uns. Ist das nicht herrlich? Solch eine wunderbare Gemeinschaft mit uns haben. Ja, ihr Lieben, Henoch und Elia, von ihnen wissen wir, dass sie nicht im üblichen Sinne gestorben sind, sondern so eine Art Entrückung erlebt hatten. Auch über dem Leib Mose liegt so ein gewisses Geheimnis. Er ist zwar gestorben, aber keiner hat sein Grab gefunden. Das gibt es auch überhaupt nicht. Jesus hat ihn hinweggenommen oder der Herr hat ihn hinweggenommen. Jesus war ja auch schon im Alten Testament. Gottes Sohn und hat gelebt und hat gewirkt, natürlich. Und oftmals, der Engel des Herrn ist oftmals im Alten Bund schon Jesus gewesen. Ja. Es gibt so viele Geheimnisse. Ich finde das auch so schön, dass es alles so komplex ist, ne, und so wunderbar ist. Und dass wir dass unsere Erkenntnis immer nur ein kleines Stück von dem Ganzen ist. Und dass sie auch einander brauchen, denn jeder hat ein bisschen andere Version und ein bisschen andere Erkenntnissphäre. Und so brauchen wir einander und so können wir einander ergänzen, einander dienen. Ja, ihr Lieben, Moses und Elia, sie erschienen dann Jesus, als er verklärt wurde auf dem Berg, erschienen Mose und Elia offensichtlich in leiblicher Gestalt. Mit einmal waren die da. Jesus war ja auch mit einem Mal mitten unter seinen Jüngern und er war wieder verschwunden. Also es gibt eine Möglichkeit, in dieser himmlischen und dieser ewigen Sphäre sich in die irdische hineinzubegeben. Aber wir, solange wir hier im irdischen Bereich sind, wir haben nicht die Möglichkeit, mit einmal zu verschwinden. Das kommt noch. Ein neuer Leib wird uns gegeben. Der Auferstehungsleib ist schon bereitet. Und zwar schon vor Grundlegung der Welt. Da können wir uns drauf freuen. Und ich freue mich darauf, weil biologisch gesehen ich ja näher dran bin als die meisten von euch. In meinen 78 Jahren. Ja, ja, das glaube ich. Können wir einander die Hand reichen und uns gratulieren. Ne? Ja. Und da bleiben Fragen offen. Und das macht für mich das Erforschen der biblischen Wahrheiten so interessant. Und das, was mir da aufgefallen ist, das möchte ich euch heute so ein bisschen mit vermitteln und ich hoffe, dass wirklich auch der Herr selber dadurch zu uns redet. Es gibt mehrere Hinweise in der Schrift, dass nach unserem irdischen Tod das Paradies unser erster himmlischer Aufenthalt wird. Den wohl bekanntesten Schriftbefund finden wir in Lukas 23, wo der Herr zu seinen Mitgekreuzigten spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses Paradies ist so eine Vorhalle des Himmels, ja, oder ist schon der Himmel, aber ist noch nicht genau das, wo wir einmal dann in Ewigkeit landen werden. Es ist da so ein Geheimnis mit verbunden, nicht? Im Himmel gibt es sehr viele Wohnungen, sehr viele Etagen und Paulus ist ja auch in den, ich weiß nicht, im dritten Himmel war er wohl entrückt worden. Können wir uns das vorstellen, was auf uns wartet? Ey Leute, da kann man sich doch freuen, oder? Ja, ich bin froh. Was? Du freust dich mit mir? Na, dann sind wir ja eins. Einen anderen Hinweis gibt uns Paulus, der eine besondere Offenbarung vom Paradies bekam. Er sagte, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob er im Leibe war, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich auch nicht, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leibe oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche keinem Menschen zu sagen vergönnt ist. Er weiß immer nicht und weiß es doch. Und ich muss euch sagen, ich habe euch das ja schon erzählt, dass ich auch schon mal vor der Himmelstür stand, also in einer Nahtoderfahrung oder ja außerhalb des Leibes. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es ist wie ein Traum. Ja? Und doch, es ist Realität gewesen. Ja? Also wir kommen da in eine Sphäre hinein, die unser irdisches Aufnahmevermögen bei weitem sprengt. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar. Stephanus, er sieht Augenblicke vor seinem Tod den Herrn im Himmel. Er aber voll des Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus der Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Warum stand Jesus? Wahrscheinlich um seinen Diener Stephanus dann zu empfangen. Ja, als der Dampfer mit dem Präsident Roosevelt von einer Afrika-Reise in den Hafen von New York einschiffte, da gab es einen triumphalen Empfang mit Musik, Marinesoldaten, Fahnen und köstlich gekleideten Ehrendamen. Die Heimkehr des Präsidenten, die musste natürlich gebührend gefeiert werden. Und mit dem gleichen Schiff kehrte auch ein betagter Missionar nach Hause, der seinen Dienst auf dem überseeischen Feld beendet hatte, einen treuen Dienst. Und eine kleine Gruppe gläubiger Christen mühte sich dann durch das Gedränge durch, um dann ihren Missionar willkommen zu heißen. da dieser mächtige Präsident, diese riesige Menschenmenge und hier der kleine, mickrige Missionar und die kleinen Leutchen, die ihn da begrüßten. Und ich frage euch, wer von beiden ist der Größte? Das ist noch die Frage. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit Roosevelt mal Jesus angenommen hat, wahrscheinlich also nicht so toll, jedenfalls nicht während seiner Lebzeit, als wir es noch mitgekriegt haben. Aber dem Herrn zu dienen, ist das größte, auch das größte Geschenk, das wir bekommen können. Freu dich in dem Herrn und setz alles daran, ihm zu dienen. Das ist wertvoll. Alles andere vergeht. Aber was du für den Herrn und in seinem Namen und als ein Opfer Gottes ihm gebracht hast, das wird in Ewigkeit bleiben. Und wir haben ja ständige, ja auch Gebetszeiten. Und es ist uns so ein Anliegen, dass das Volk Gottes sich auf den Himmel vorbereitet und sich nicht hier in der Erde verliert. In all den Möglichkeiten, die wir hier haben, die sind begrenzt und sie verführen uns auch zur Sünde. Ja? Indem wir die Zeit totschlagen oder sogar diesen menschlichen Bedürfnissen im Sinne von eskalierende Sachen und Begierden und so weiter ihnen dann Raum geben. Wir wissen nicht, welche Gestalt wir im Zwischenhimmel, also in diesem paradiesischen Zustand, haben werden. Doch wir bewegen uns ja dorthin und wir können sehen und hören, wahrscheinlich haben wir dort wirklich schon alles, um vollwertig leben zu können. Ich habe euch ja gesagt, als ich aus meinem Leib herausgetreten war, im Zuge meiner Herzinfarkte und der schwierigen Phase, wo die Leute schon sagten, na, der überlebt das nicht, aber ihr seht ja, ich habe es ja überlebt. während dieser Zeit, als ich aus meinem Leib rausgetreten war, da hatte ich noch eine Hand. Ne? Also der Engel nahm mich ja bei der Hand und so. Also das ist ganz merkwürdig. Ja? Auch wenn wir außerhalb unseres Leibes sind, sind wir nicht ohne Gestalt. Und das Eigentliche ist nicht unser Körper, sondern das Eigentliche ist, was da drin sich verbirgt. Ne? Unser Herz ist das Hauptsächliche, unser Gehirn, okay, aber das Herz ist das Entscheidende. Und das Gehirn sollte von unserem Herzen gesteuert werden und nicht umgekehrt. Nicht? Dann wissen wir, dass dadurch gerade, was so in der Politik und überhaupt in unserer Gesellschaft passiert, die größten Verbrechen und den größten Unsinn passieren kann. Aber unser Herz ist entscheidend und Gott sieht unser Herz an. Johannes der Täufer sagt, wahrlich, ich sage euch, unter den von Weibern geborenen, also in Bezug auf Johannes den Täufer sagt der Herr das, unter den von Weibern geborenen ist kein größerer auferstanden als Johannes der Täufer. Und nun hört mal, er ist der Größte, der je geboren wurde. Zusammen natürlich mit all den Großen, wie Elia und wie sie alle hießen. Er war ja auch der Elia, der kurz vor Jesus dann seine Sache ankündigte, so prophetisch gesehen. Obwohl er so groß war, ist er der Kleinste im Himmel. Wie können wir uns das vorstellen? Meine lieben Geschwister, wir im Neuen Testament, die wir Jesus angenommen haben, die wir in ganz enger Beziehung zu Jesus stehen, wir haben eine höhere Berufung als Johannes der Täufer. Wir werden einmal mit Jesus eins sein, in seiner Herrlichkeit. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und wir können, auch selbst wenn wir rumspinnen würden und unsere ganze Fantasie anstrengen würden, wir würden es nie uns vorstellen können, was Gott uns bereitet hat. Es ist einfach super, super herrlich. Und ich freue mich schon riesig darauf. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, dass ich mich schon so darauf freue, auf mein Ableben. Naja, wer freut sich schon auf seinen Tod? Aber ich freue mich bei dem Herrn. Es ist super. Ja? Ich habe nur gesagt, lieber Herr, ich möchte nicht, dass meine Rosi allein bleibt und ich möchte eigentlich auch nicht ohne meine Rosi bleiben. Hol uns doch dann beide zusammen nach dir. Vielleicht, dass wir ja alle miteinander entrückt werden. Das wäre ja natürlich das Schönste. Auf jeden Fall soll es uns äußerst demütig machen, Welch eine hohe Berufung uns Jesus zuteil hat werden lassen. Es hat mit Verdienst überhaupt nichts zu tun. Es hat nur mit Berufung zu tun. Mit der Erwählung unseres Gottes hat das zu tun. Und darauf wollen wir uns natürlich auch dann einstellen. Und Jesus sagt, wer nicht alles dran gibt, um meines Namens willen, der ist meiner nicht wert. Und wer diesen Dingen der Welt nicht stirbt, der kann nicht in der Ewigkeit leben. Das sind natürlich auch Herausforderungen, die uns fordern. Da können wir nicht gleichgültig drüber sein. Nach der Entrückung ist die Zeit der Gemeinde Jesu dann abgeschlossen. Davon bin ich überzeugt. Ihr wisst ja, dass Paulus gerade in den beiden Thessalonicher Briefen sich darüber ziemlich detailliert auslässt und sagt, dass wenn die Zeit gekommen ist, wir entrückt werden. Das heißt, mit einem Mal werden wir umgestaltet sein, in einem Nano-Augenblick verwandelt sein, in einem neuen Leib und ihm entgegengerückt werden. Und die, die in dem Herrn entschlafen sind und die genau solch eine Beziehung und Verbindung zu Jesus hat, die werden in dem Augenblick genauso auferweckt. Und also auferweckt in dem Sinne, dass sie diesen neuen Leib bekommen und dann werden wir miteinander vereint sein. Und dann geht es weiter. Dann geht erst das richtige Geschehen im Himmel los mit unserer Entrückung. Es wird uns ja gesagt, dass nach der Entrückung, so würde ich das also unbedingt von der biblischen Aussage her bewerten, dass nach der Entrückung hier nochmal ein fürchterliches Chaos auf der Erde stattfinden wird. Das Gericht, das über diese Erde geht, die große Trübsalzeit, die 7 Jahre, 2x3,5 Jahre währt. Und da wird es also Kriege geben, da wird es auseinander. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Zuerst wird ein Drittel der Menschheit wird mit einem Mal durch kriegerische Auseinandersetzung getötet. Und überlegt mal, wir haben jetzt ungefähr 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Ein Drittel, das sind fast über 2,6 Milliarden Menschen, kommen in wenigen, ganz kurzen Jahren um. Eine fürchterliche Zeit. Ja. Und Israel ist in dieser Zeit geschützt, weil der Antichrist, der in dieser Zeit vorherrscht und der die ganzen kriegerischen Geschichten auch leitet im Grunde, der schützt Israel und stellt sich als Messias dar. Aber alle Christen, alle Gotteskinder werden verfolgt. Nun frage ich mich, welche Gotteskinder sind denn das? Und wenig später sieht der Apostel Johannes, da sieht er eine unzählbare Schar. Und er sagt, und die freuen sich und jubeln und beten an und singen und machen nicht eins. Und dann sagt Johannes, was sind das für Leute? Und der Engel sagt zu ihm, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Ich frage mich, wo kommen die denn her? Wir sind doch alle entrückt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich sage nicht, dass meine Erkenntnis der Maßstab aller Dinge ist. Aber ich habe mich da lange mit befasst, auch mit der Offenbarung, mit den ganzen prophetischen Aussagen. Ich glaube, dass nur ein Teil der wirklichen Gotteskinder entrückt werden. Und zwar die, die diese Brautqualität haben. Ohne Flecken und ohne Runzeln. Ihr Lieben, das könnte einem Angst machen. Oh, vielleicht bin ich nicht dabei und so. Aber ich muss euch sagen, ich bin ja auch ein sehr kritischer Typ. Und auch einer, der sich dann immer selber Gedanken macht und bla bla bla. Und kann es sein und könnte es sein. Aber ich muss euch sagen, ich weiß, ich werde bei der Entrückung dabei sein. Wisst ihr warum? Weil ich Jesus von Herzen lieb habe. Und weil ich an nichts hänge. Ich hänge auch ein bisschen an meiner Rosi, natürlich. Aber ich hänge am meisten an meinem Herrn. Und weil diese Liebe Gottes mich so erfasst und erfüllt und ich bin so dankbar darüber, das hängt ja gar nicht von mir ab, sondern durch den Geist Gottes ist mir das geschenkt, ist mir alles andere zweitrangig oder unwichtig. was hier auf Erden läuft. Ich habe ja viel erlebt, bin ja nun hier der Jüngste und bin in allen Herren Ländern unterwegs gewesen. Also mir kann ja keiner so schnell was vormachen. Und wenn ich dann sage, ey Leute, das alles, was wir erlebt haben, toll, so toll es sein mag, lasst uns das hinter uns lassen und nach vorne schauen zu unserem Herrn hin. Ich glaube, dass die 100, das wollte ich noch erzählen. Es sind dann ja die Juden, die sind ja geschützt. Die kriegen einen künstlichen Schutz vom Antichrist, denn er ist ja ihr Messias, natürlich der Betrüger. Ja. Aber nach 3,5 Jahren bricht er den Bund mit Israel. Und nachdem er die ganzen Christen, die nicht bei der Entrückung dabei waren, alle abgemurkst hat, die werden alle, aber auch alle mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Alle Christen wird er ermorden. Und wir wissen ja, dass durch die digitalen Möglichkeiten, der weiß um jeden Bescheid, ob er Christ ist oder nicht. Und die werden alle ermordet. Weil er sagt, ich bin der Messias der Juden und die Christen, die gehören ja nicht zu den Juden und die werde ich alle abmurkst. Im Grunde ist es der Teufel selber, der sich in der Person des Antichristen darstellt oder der den Antichristen da inspiriert. Und diese, die jetzt ermordet werden, die also Märtyrer sind, die sieht ja, als ihr wisst, so ein bisschen Offenbarung Bescheid, ja, als das fünfte Siegel gebrochen wird, da sieht Johannes die ganzen Seelen vor dem Altar liegen, die Ermordeten, und sagt, und die rufen, witzigerweise rufen sie, wann rächest du nicht unser Blut? Und wir sehen also, das ist eigentlich nicht der Ruf der Braut. Das muss etwas anderes sein. Das sind Leute, die als Märtyrer zwar sterben und alles, aber die nie richtig begriffen haben, was es wirklich bedeutet, ein Opfer für Jesus zu sein. So wie Stephanus. Als der gesteinigt wurde, da rief er aus, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und diese ganze riesige Anzahl von Christen, die da ermordet wurden, die schreien nach Rache. Schon denkwürdig. Ihr Lieben, ich möchte, dass ihr, darum diese Predigt heute Morgen, dass ihr alle bei der Entrückung dabei seid. Ja, alle, hallo, auch der Letzte. Ich möchte auch nicht durch die Trübsalzeit, also ehrlich. Ne? Und die Trübsalzeit ist eine Zeit des Gerichtes, die über diese Erde geht. Gott hält über diese Erde nochmal Gericht. Das ist die Zeit, 2x3,5 Jahre. Die letzten 3,5 Jahre werden die schlimmsten sein. Da geht es auch gegen Israel, weil der Antichrist ja diesen Bund gebrochen hat. Aber Israel wird auf übernatürliche Weise von Gott an einen Ort geführt, wo der Antichrist nichts ausrichten konnte. Ich denke, das ist das Gebiet um Petra. Ich war da. Das ist eine riesenlange Schlucht mit 80 bis 100 Meter hohen Felsen, fast Schnur, also richtig steilen Felsen und dann eine schmale Flucht. Aber da passen, das ist ein Riesending, da passen Millionen Menschen hin. Also ich glaube, dass Gott sie dahin bringen wird und Israel ist ja so technisch so auf der Höhe, dass von oben sie abgeschirmt werden. Da haben sie ihre ganzen Abwehrinstrumente. Da kann der Antichrist nicht rankommen. Ja? Und in dieser Zeit hat Gott ein Siegel an 144.000 Juden gemacht. So steht es wortwörtlich geschrieben, dass eben 12.000 aus jedem Stamm, mal 12 sind 144.000, von Gott versiegelt sind, die Jesus schon vorher angenommen haben. Die werden garantiert ein Opfer für den Antichristen geworden. Ja? Aber Gott hat sie versiegelt, wie immer das im Einzelnen sich ausgewirkt hat. Und sie werden bewahrt bis zu einem gewissen Augenblick und dann werden auch sie entrückt. 144.000, ungefähr in der Mitte der Trübsalzeit, werden die 144.000 entrückt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie mit uns dann zusammen gehören, dass sie auch zur Braut gehören. Das könnte ich mir vorstellen. Steht nicht so explizit geschrieben, aber das macht eigentlich Sinn. Und dann ist Israel immer noch nicht errettet. Ihr wisst, wenn ihr nach Israel kommt, ich liebe die Juden, das wisst ihr, ich liebe Israel, aber sie sind nicht errettet. Es gibt wohl kaum ein heidnerisches Land als Israel. Ja? Bis auf die orthodoxen Juden, ja? Die dann aber auch die wirklichen Christen noch verfolgen. Also so toll mit dem Christentum sieht es in Israel leider, da muss ich euch enttäuschen, nicht aus. Es gibt messianische Gemeinden dort, auch in Jerusalem. Das sind eben die Gotteskinder, wie wir es auch sind. Aber das Gros ist neutral. Sind liebe Menschen. Ich mag sie alle. Also wir haben ja da mehrere Reisen unternommen. Und also das sind ganz süße und liebe Leute, ohne Frage. Aber wenn du sie nach Gott fragst, dann sagen sie, pff, ja, mag sein. Aber passt auf, nach einer gewissen Zeit wird Jesus erscheinen, am Ende der Trübsalzeit. Und dann wird in einem Augenblick sozusagen, an einem Tag, eine ganze Nation, so steht es geschrieben, in meinem Propheten Sacharja, an einem Tag wird eine ganze Nation errettet. Dann werden sie ihn sehen, in den sie gestochen haben, und werden Buße tun. Und Gott wird Israel als sein Volk in seine Arme schließen und wird mit ihm Geschichte schreiben. Denn dann, nach der Trübsalzeit, beginnt das tausendjährige Friedensreich. Und 1000 Jahre, die Leute werden 1000 Jahre alt zu der Zeit, also das Lebensalter wird sich nochmal vervielfältigen. Und dann wird Israel das große Missionsvolk auf der Erde sein. Und Jerusalem wird die Hauptstadt der Welt sein. Müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Und jetzt schon merken wir schon, dass es so in diese Richtung geht. Trump hat jetzt Jerusalem schon als Hauptstadt von Israel anerkannt. Und wir beten dafür, dass auch Deutschland nachzieht, ne? Und Jerusalem als Hauptstadt anerkennt und vielleicht auch seine Botschafter von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das würde mich sehr freuen. Ja? Das würde nämlich der biblischen Prophetie entsprechen. Also die Märtyrer aus der Trübsalzeit, sie gehören nicht zur Braut, das meine ich, weil das nicht die Charakteristik darstellt, die uns die Bibel nennt, wenn sie rufen, wann rächest du nicht unser Blut. Aber sie sind dennoch wunderbar errettet, doch durch Gericht, und sie rufen nach Rache, wie es Offenbarung 6, Vers 10 steht. Und das ist nicht der Geist der Gnade, der, wie gesagt, aus Stephanus gesprochen hat. Und möglicherweise, und ich möchte sehr, dass wir von dem gleichen Geist ergriffen sind, der dann auch aus uns heraus spricht. Oder haben wir Rachegefühle? Kennen wir sowas? Bitte, bitte nicht. Das ist nicht eines Gotteskindes würdig. Wir wollen alle Menschen lieb haben, selbst unsere Feinde. Ja, und wir werden dort Jesus begegnen. Auf jeden Fall ist Jesus dort. Paulus bezeugt, wie herrlich es dort ist. Offensichtlich war er wohl im Paradies außerhalb seines Leibes und dennoch konnte er hören. Und er war voller Bewusstsein, wie ich schon sagte. Wir sind als Persönlichkeiten in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit noch stärker ausgeprägt, als es hier auf Erden ist. Immer wieder teilt uns Gott mit, wie wir zum Vater und damit in den Himmel kommen. Jesus sagt in Johannes, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus ist das Zentrum unseres Seins, unseres Denkens, unser Alles. Jesus muss dein Alles sein. Geschwister, ich möchte es euch so ans Herz legen, weil wir in einer Zeit leben, wo alles relativiert wird und wo auch viele Christen und viele Gotteskinder, ich komme ja in vielen Gemeinden rum, auch in viele Länder und kann das so ein bisschen beobachten, dass man nicht so sehr, ja, sie sind Christen, ja, auch Gotteskinder, ja. Aber dass Jesus wirklich alles in ihrem Leben ist, das nimmt ab. Und das ist genau das, was der Herr schon prophezeit hat, dass in der letzten Zeit die Liebe in vielen erkalten wird. Meine Geschwister, lasst die Liebe Gottes in euren Herzen nicht erkalten. Das ist die eigentliche Botschaft, die ich heute Morgen hier zu vermitteln habe. Dass wir alle bei der Entrückung dabei sind. Dass wir alle die Erstlinge Gottes sind. Dass wir zum Allerheiligsten gehören. Dass der Herr uns gebrauchen kann als die Seinen an seiner Seite, sozusagen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist Gott und wir gehören zum Sohn. Das heißt, wir werden in die göttliche Herrlichkeit mit hineingehoben und mit hineingenommen. Und von da aus geht dann alles andere aus. Habt ihr mal gelesen, dass geschrieben steht, dass vom Himmel her die Braut, das neue Jerusalem heruntergekommen ist? Habt ihr das mal gelesen? Ja, auf die neue Erde. Und auf der neuen Erde, da waren ja nur noch gottesgläubige Menschen. Die waren ja keine Ungläubigen mehr. Ne? Offenbarung 21, da ist alles schon gelaufen. Da kommt dieses Allerheiligste herunter, weil es nachher auf der neuen Erde und da wird es keinen Tempel mehr geben. Da gibt es nur noch ein Allerheiligstes und das ist Gott, das ist der Vater und der Sohn, natürlich der Heilige Geist dabei und wir. Und wir bilden das, wir bilden den Tempel. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wer von uns ist würdig? Keiner. Aber Jesus hat uns würdig gemacht. Und wir wollen diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, die wollen wir ergreifen. Jeden Tag aufs Neue. Buchstäblich findet hier im Gebet, im Paradies, das Gebet unseres Herrn seine Erfüllung. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und von dem Zeitpunkt an wird es überhaupt keine Trennung von Jesus mehr geben. Das ist unmöglich. Was wird das für ein Erlebnis sein, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit mitten in der Herrlichkeit des Paradieses haben werden? Und darüber hinaus, wie ich schon sagte, dann auf der neuen Erde und im neuen Himmel sozusagen, also dieser neuen Sphäre, dann das Heiligtum unseres Gottes bilden. Wie wird es erst bei der himmlischen Schöpfung sein, wie Jesus sagt, glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde oder würde? Das können wir jetzt in der ganzen Fülle noch gar nicht begreifen. Wir werden alle Zeit bei ihm sein. Unsere Augen werden übergehen, was sie dort sehen. Und unsere Ohren werden, wir werden unseren Ohren nicht trauen, was wir dort hören werden. So wie Paulus das auch erlebt hat. Es wird ein atemberaubendes Staunen geben, wenn der Glaube zum Schauen kommt. Und die Königin von Saba, sie hat einmal zu Salomo gesagt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt, was von der Herrlichkeit Salomos. Aber für uns wird die Herrlichkeit so groß sein, dass sie überhaupt nicht zu beschreiben ist. Es wird keinerlei Dunkelheit mehr geben, denn Jesus erstrahlt den gesamten Himmel und durchstrahlt seine unermesslichen Weiten. Wir brauchen auch keinen Schlaf mehr, wir müssen nicht mehr regenerieren. Natürlich gibt es keinerlei Krankheit und keinen Bacillus, nicht wahr? Und kein Virus, nicht wahr? Keiner wird mehr Krebs kriegen, ist das nicht herrlich? Wir schöpfen nur aus der Fülle an Kraft, an Energie und Ressourcen, die uns der Himmel liefert. Auch wird unsere Gotteserkenntnis vollkommen sein. Da gibt es keine ungelösten Fragen mehr. Ich meine, je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, desto mehr Fragen entstehen auch. Ja? Das gibt es mir nicht mehr. An demselben Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen, hat Jesus prophetisch schon in Johannes 16 angekündigt. Alle Menschen sind sonnenhungrig. Sehen wir jetzt, ne, waren an der Nordsee 30 Grad und so, da waren die Strände voll. Und gestern waren sie leer, ne, weil es da geregnet hat. Also die Menschen sind sonnenhungrig. Und die Deutschen sind ja in dieser Hinsicht wohl das hungrigste Volk, das man sich vorstellen kann. Wir haben aber eine gute Nachricht für die Deutschen. Hier wird jeder Hunger gestillt und bei dieser Sonne holt man sich keinen Sonnenbrand. Das ist Urlaub pur, ein absoluter Genuss. Ohne Nebenwirkungen, ohne Reue und ohne Ende. Paulus sagte in Bezug auf sein kurzes Himmelsintermezzo, ich hörte unaussprechliche Worte. Kein Mensch kann etwas derartig Wunderbares von sich geben. Und unsere Sinne werden von der Herrlichkeit Jesu so umflutet. Unsere Seelen sind selig im wahrsten Sinne des Wortes. Die wir Jesus zu unserem Erlöser, zu unserem Herrn, zu unserem Freund, zu unserem Geliebten haben, wir können uns nur beglückwünschen. Daher kann er auch auf ewig selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. So sagt es der Hebräer Briefschreiber in Kapitel 7. Ja, das ist Glück pur in Ewigkeit. Und zu diesem Glück möchte ich euch beglückwünschen. Denn wir werden uns da wieder treffen, nicht wahr? Das machen wir doch. Ne? Ja, das Glück beginnt schon hier. Und für die, die wirklich alles andere hinter das Reich Gottes stellen, hinter den Himmel, von dem ja heute hier die Rede ist. So, ich habe jetzt den ersten Punkt abgehandelt. Jetzt kommt der zweite Punkt, die Auferstehung. Und dann kommt noch die große Hochzeitsfeier. Und dann kommt noch, wie wunderbar schön und herrlich Jesus ist. Aber ich möchte euch nicht überfrachten und nicht überfordern und dann auch erstmal hier abschließen. Aber vielleicht erinnert ihr euch mich daran, es gibt noch so viel Schönes zu sagen über diese Zukunft, die uns erwartet und über die Voraussetzungen, damit wir sie wirklich auch erwarten können. Und da möchte ich Fortsetzung das nächste Mal machen. Seid ihr mit einverstanden? Okay, dann möchte ich jetzt mit euch noch beten. Dann wollen wir auch noch das Mahl feiern, ne? Das ist ja auch noch. Das müssen wir auch noch hinkriegen, ne? Lieber Herr, ich möchte dir von Herzen danken für meine kostbaren Geschwister. Ich danke dir von Herzen, dass du sie erwählt hast, bei dir zu sein in Ewigkeit, in deiner Herrlichkeit. Ja, du hast ja gesagt, wir werden auf Thronen Gottes sitzen. Du hast gesagt, wir werden Engel richten. Wir können uns das alles überhaupt nicht vorstellen, Herr. Wir, die wir so gering sind, die wir so viele Macken haben, Herr, du willst alles neu machen. Und so wollen wir uns ausstrecken nach dir. Wir wollen nach der Vollkommenheit streben. Wir wollen eine neue Salbung haben, Herr. Dass dein guter Heiliger Geist uns so neu ergreift, so neu erfüllt, dass wir auch wirklich hier in dieser Welt Licht und Salz sein können. Dass wir diesen Menschen dich nahe bringen können, Herr. Oh, ich danke dir, Jesus, dass du hilfst und dass du uns segnest, dass du bei uns bist. Und dass du auch jetzt im Abendmahl uns begegnen willst, Herr. Du hast ja gesagt, wir sollen es feiern, solange bis wir dann mit dir verbunden sind. Und wenn wir das Brot zu uns nehmen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass wir dich wieder verinnerlichen dürfen, dass wir dich verstoffwechseln dürfen, dass du dann in uns bist, immer wieder ganz frisch und ganz neu. Und wenn wir den Wein zu uns nehmen, Herr, dann ist das der neue Bund in deinem Blut. Wir wollen auch heute Morgen diesen Bund neu schließen mit dir. Herr, und du sagst, dass wir ja diesen Bund nur schließen können, wenn wir alles andere bereit sind, dran zu geben. In diesem Sinne segne ich meine Geschwister. In diesem Sinne begegne uns heute allen in ganz neuer Art und Weise um deines kostbaren und wunderbaren Namens willen. Amen. Halleluja.